Liebe Schwestern und Brüder, da sitzt man vielleicht gerade jetzt im Sommer mit Freunden draußen beieinander und beginnt zu plaudern. Es fallen Namen und da redet man und redet und irgendwie eigenartig, schneller als einem selber recht ist, landet man beim Kritisieren. Oder manchmal wird geklagt über schlechte Zeiten und Probleme und man landet beim Klagen. So anfänglich nett das ist, am Ende kann's zum Gemurre werden. Der Satz "damals war alles besser" stimmt offensichtlich nicht, denn zur Zeit Jesu haben die Leute auch schon gemurrt, und zwar über Jesus. Murren, beschweren, kritisieren, irgendwie was Menschliches. Auch Paulus hat das gekannt und sagt deswegen in der zweiten Lesung: jede Art von Bitterkeit und allem Böses verbannt aus eurer Mitte. Im Gegenteil, seid gütig zueinander, barmherzig, vergebt einander. Und Jesus, wie reagiert Jesus auf das Murren und Kritisieren? Er sagt ganz einfach: murrt nicht. Er weiß, murren macht nicht glücklich. Murren macht mürbe, zieht nach unten. Und deswegen muss man da wieder raus. Jesus ist kein Freund von schlechter Stimmung. Auch der heilige Benedikt schreibt in seiner Regel: vor allem zeige sich nie das Übel des Murrens. Sei eine ungeistliche Haltung, die Unzufriedenheit nach sich zieht. Doch Jesus will uns eben nicht unzufrieden, sondern im Gegenteil zufrieden und glücklich sehen. Darum sagt er: murrt nicht. Und er hat es wohl mit einem gütigen und bestimmten Blick gesagt. Dass er weiß um die menschliche Urerfahrung: ein Mensch, der nämlich das Gute unterstreicht, der Gelungenes lobt, der Danke sagt, Schönes hervorhebt, auch Kleines wertschätzt, der hat eine ganz andere positive Ausstrahlung. Nicht murren ist also der erste Aspekt des Evangeliums, doch schauen wir zweitens auf den Inhalt. Das Murren entstand, weil die Juden in Jesus nur einen Menschen sahen, den sie ja von klein auf kannten, aber ihn nicht als Sohn Gottes, gar als Brot, das vom Himmel gekommen ist, ansehen konnten. Sie glauben ihm nicht und murren. Vielleicht könnte auch bei uns ein Mehr an Glaube manches Murren wegbringen. Dann fügt Jesus an: niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zu mir führt. Das heißt in anderen Worten für uns, die wir hier sind: uns hat Gott schon zu sich geführt, zu Jesus hin. Aber zugleich kommt es auch auf uns an, denn Jesus sagt weiter: jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Und dafür hat Jesus diese Lehre Gottes entsprechend geduldig dargestellt. Wir hören heute von der langen Brotrede. Vielleicht kommen auch bei uns manchmal Fragen auf bezüglich des Brotes Lebens, der Eucharistie. Warum ist die Messe am Sonntag so zentral? Wie kann in der kleinen Hostie wirklich Jesus da sein und zu mir kommen? Jesus gibt den entscheidenden Ansatz, um die Eucharistie zu verstehen. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Man kann die Messe, glaube ich, nur verstehen von der inneren Motivation Jesu, nämlich von seiner Liebe und Hingabe für uns. Auch Papst Franziskus hat vor 2 Jahren in einem Schreiben über liturgische Bildung die Sehnsucht Jesu ins Zentrum gesetzt, von dem aus man die Messe eigentlich erst verstehen kann. Denn Jesus hat beim letzten Abendmahl gesagt: mit großer Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern. Und dieselbe Sehnsucht hat er auch nach uns. Diese Liebe, diese Sehnsucht ist der Ausgangspunkt. Und die hat ihn sogar bis ans Kreuz geführt und in das Leben der Auferstehung hinein. Und genau das wird hier in der Messe vergegenwärtigt. Das Abendmahl gibt sozusagen die Form vor mit Brot und Wein. Inhalt ist seine Hingabe, seine Liebe, sein Sterben zum Heil und Leben der Welt. Mein Leib hingegeben für euch, mein Blut vergossen für euch. Wir feiern also jeden Sonntag seinen Tod und seine Auferstehung. Aber nicht einfach nur als Erinnerung an damals, denn es heißt ja nicht, das war mein Leib, der damals für euch hingegeben wurde, sondern das ist mein Leib, der für euch, das meint für uns, hingegeben wird. Seine erlösende Liebe, die damals ihn ans Kreuz geführt hat, bleibt bestehen und gilt heute uns, jedem Einzelnen ganz. Zugleich ist die Eucharistie nicht nur Vergegenwärtigung seiner Liebe am Kreuz, sondern zugleich Vergegenwärtigung seiner Auferstehung. Die Eucharistie hat diese Osterkraft Jesu in sich. Deswegen ist es auch das lebendige Brot vom Himmel. Denn und wenn es Leib Christi heißt, dann steht da der Leib, die Person des Auferstandenen, die uns entgegentritt und die wir empfangen dürfen. Und daher sagt Jesus von dieser Osterkraft her, wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Die Osterkraft, die sich auch vom menschlichen Tod nicht niederringen lässt, sondern im Gegenteil das schon besiegt hat. In jedem Kommunionempfang wächst daher in uns jenes Leben heran, das einmal nach dem Tod ganz durchbricht im Fest für immer. Doch gerade das Johannesevangelium ist, dafür ist ewiges Leben nicht nur etwas Zukünftiges nach dem Tod, sondern es beginnt schon hier und heute in der Beziehung zu Christus. Wer glaubt, also das heißt, wer jetzt glaubt, hat jetzt schon das ewige Leben. In Johannes 17 heißt es, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also ein aktuelles, jetziges Tun. Ewig ist nicht nur eine Zeitaussage, sondern eine Beziehungs- und Qualitätsaussage. Jetzt schon ist in der Eucharistie diese österliche Beziehung, diese österliche Kraft da und wirkt in uns. Und so komme ich zu einem dritten und letzten Gedanken. Wenn die Eucharistie doch die Kraft, die Osterkraft Jesu enthält, dann fragen wir vielleicht manchmal, warum ist aber das Gott doch manchmal so verborgen in dieser Welt? Wenn man an die schlechten Nachrichten im Fernsehen denkt, die Kriege und so weiter, oder auch beim persönlichen Leben, schweres Krankheit, Leid, was es halt leider auch gibt. Glaube überspielt das nicht, spielt nicht heile Welt. Das sehen wir schon beim Propheten Elia in der ersten Lesung. Da gibt uns Gott gleichsam auch eine Antwort auf dieses Murren, traurig sein. Denn nach seinem Einsatz für Gott erntet Elia nur Verfolgung und Spott. Und so beginnt auch er, der große Prophet, gegen Gott zu murren. Vielleicht auch tröstlich, wenn es uns manchmal so geht. Schon ein großer Prophet hat das getan. Aber Gott hilft dem am Boden liegenden Elia, der sogar so weit ist, dass er sich den Tod wünscht. Mürren macht mürbe. Doch genau dann kommt der Engel, der beantwortet ihm nicht all seine Fragen, keine theoretische Antwort, sondern da ist Brot, das ihn stärkt. Steh auf und iss. Gleich zweimal ruft er ihm zu, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Dieses Brot vom Himmel beim Elia ist Vorausbild für das Himmelsbrot, das Jesus selber ist. Auch uns sagt damit der Engel, steh auf und iss. Nicht murren ist die Lösung, sondern sich aufrichten lassen vom Herrn. Aufstehen mit Jesu Hilfe, mit seiner österlichen Kraft, die er in diese Speise gelegt hat. Aufbrechen in eine neue Woche. Vielleicht, wie auch Elia, durch manche Wüste hindurch. Aber immer mit der Gewissheit, dass der Herr uns stärkt. Und mit der großen Perspektive, wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit.